Ja, ich will heute weitermachen mit einer Predigt aus der Reihe Gott suchen, Großes erwarten. Ich bin noch nicht fertig, gibt noch einen dritten Teil, kommt auch mit Sicherheit noch ein vierter Teil und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich bin noch nicht am Ende. Es gibt einfach immer noch so viele Erzählungen in der Bibel, Geschichten in der Bibel, die mich gefesselt haben, die neue Gedanken bringen können und motivieren können, dem Gebet noch höheren Stellenwert in meinem Leben zu verschaffen. Vielleicht auch uns hier in der Gemeinde. Begonnen hat alles mit Honi. Man nannte ihn den Kreiszieher. Es war eine Geschichte aus dem Talmud. Er hat in einer Dürreperiode auf Wunsch des Volkes für Regen gebetet. Er hat damals einen Kreis in den Sand gemalt, sich reingestellt und gesagt, er geht nicht aus dem Kreis raus, bis es regnet. Honi hat sich erst zufrieden gegeben, als es so regnete, dass es dem Volk Segen brachte. Danach haben wir uns angeschaut, dass wir die Möglichkeit haben, mit allem vor Gott zu kommen. Es ist ihm nichts unmöglich, auch wenn vieles im ersten Moment viel zu groß erscheint, wie die Mauern von Jericho. Wir müssen aber an den Punkt kommen, wo wir sagen können, ich kann nicht mehr. Gott, ich sehe keinen Plan, aber mach du mal. Und wir haben gesehen, dass Jesus uns auch die Frage stellt, was willst du, dass ich dir tue? Gott weiß genau, was wir brauchen. Aber er wünscht sich, dass wir ihm sagen, was wir wollen. Wir haben uns angeschaut, dass wir im Glauben und im Vertrauen Schritte wagen müssen. Vor allem, wenn uns Gott was aufs Herz gelegt hat, dass wir dann den Schritt auch gehen. Wir werden nichts Gewaltiges erleben, wir werden keine großen Wunder erleben, wenn wir stehen bleiben und warten. So, ich bleibe jetzt hier und warte mal, bis irgendwas passiert. Wir müssen was wagen. Und als Letztes haben wir uns angeschaut, dass Gottes Logik mit unserem menschlichen Verstand nicht ergreifbar ist. Gottes Logik hat mit unserem Verstand überhaupt nichts zu tun. Wenn wir nur das erwarten, was wir mit unserem Verstand begreifen können, was wir errechnen können, werden wir, glaube ich, recht wenig Wunder erleben. Denn bei Gott ist 5 und 2 eben nicht 7, sondern 5000 Rest 12. Falls du jetzt gerade denkst, höre ich zum ersten Mal, wie geht denn das vonstatten, was verbirgt sich dahinter, hör dir die Predigten auf unserer Homepage an, dort sind sie zum Nachhören. Bisher waren immer Erlebnisse vom Volk Israel Grundlage. Heute wird es darum gehen, ausdauernd zu beten, Gott zu suchen. Und um das zu verdeutlichen, hat Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt. Wir finden es in Lukas Kapitel 18. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht, und was die Menschen sagen, ist mir gleichgültig. Was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, was sie sagen wahrscheinlich auch. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Sie bringt mich mit ihrem ständigen Kommen zur Verzweiflung. An der Stelle bin ich erstmal hängen geblieben. Da ist ein Richter, ein angesehener Mann, so ja, in der Gesellschaft recht weit oben. Er schert sich um Gott nicht, Gerechtigkeit juckt ihn überhaupt nicht. Und der hat Angst vor einer Witwe. Die Frau hatte zur damaligen Zeit gar nichts zu melden. Sie war alleine, sie hatte keinen Mann mehr, sie hatte keinen Fürsprecher. Sie war eigentlich völlig verloren. Und vor so einer Frau hat er Angst. In der Gesellschaft gilt sie nichts. Und diese Witwe soll ihn zur Verzweiflung bringen. Das Wort, das hier steht, wo es heißt, sie bringt mich zur Verzweiflung, kann man auch übersetzen mit, sie quält mich, ich habe Angst, dass sie mir die Augen auskratzt, dass sie mir ins Gesicht schlägt oder mir ein blaues Auge verpasst. Das ist ein Wort, das eigentlich aus dem Boxsport kommt. Paulus benutzt es auch mal in 1. Korinther 9, wo es auch in dem Zusammenhang ist. Also die Frau, die muss bei dem Richter so aufgetreten sein, dass der sich fühlt wie im Boxring. Und dort nicht wie der überlegene Kämpfer, der Titelverteidiger, dem niemand was anhaben kann. Sondern der, der Angst hat, der kurz vor dem Knockout steht. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Boxen auskennt. Aber so ein Boxkampf geht, wenn er über die volle Distanz geht, 12 Runden mit jeweils 3 Minuten. Das sind also eine gute halbe Stunde, 36 Minuten, voll von Bewegung, 36 Minuten kämpfen, 36 Minuten mit aller Kraft da drin durchhalten. Die Witwe, die muss dem Richter so auf den Geist gegangen sein, dass er keinen Ausweg mehr gesehen hat. Außer, ich helfe jetzt, ich gucke danach. Ich habe mich dann gefragt, ja, wie trete ich Gott im Gebet eigentlich gegenüber? Komme ich als Boxer mit der Bereitschaft, so, jetzt haben wir 12 Runden vor uns, die ziehe ich jetzt durch. Um am Schluss auch den Siegesgürtel aus dem Ring rauszutragen. Oder gehe ich in den Ring rein und denke so nach 30 Sekunden, oh Mist, das wird glaube ich herausfordernd, ich lasse es lieber mal. Hier, ich gehe wieder, mach alleine. Quasi so nach dem Thema, ja Gott, bitte, nicht? Okay, dann halt nicht. Was habe ich für eine Intention beim Beten? Wenn ich den Boxkampf gewinnen will, kommt es auf die Intention meiner Schläge an. Es bringt mir nichts, wenn ich mich wundervoll elegant bewegen kann, wenn ich am schnellsten von der einen Ecke im Ring zur anderen rennen kann. Da werde ich nicht zum Sieg kommen. Und ich glaube, das ist auch im Gebet wichtig, die Intention. Es ist völlig egal, ob ich wunderschöne, kunstvolle Worte wähle, die am besten noch perfekt ausformuliere, mir die tollste Reimform dazu überlege und auf die Betonung achte, dass da auch jede Silbe ganz schön betont wird. Es geht darum, intensiv dran zu bleiben und mit einer Sehnsucht nach Jesus zu suchen. Wenn ich mir so in der Bibel angucke, Leute, die Jesus mit einer richtigen Sehnsucht gesucht haben, dann war alles egal. Die haben es einfach durchgezogen. Da war eine Prostituierte, Jesus war gerade mit der High Society, der Stadt zusammen. Die stürmt einfach rein und wirft sich ihm zu Füße. Da war ein reicher Geschäftsmann, klettert einfach auf den Baum, egal wie witzlos das jetzt aussieht. Er will unbedingt Jesus sehen. Und ich glaube, so eine Sehnsucht brauchen wir auch im Gebet. Eine Sehnsucht danach, Jesus zu sehen. Und das gepaart mit einer Leidenschaft, uns nicht abwimmeln zu lassen. So, dass wir bei dem Richter klopfen, bis die Finger blutig werden. Immer wieder, wie die Witwe. Sie kam immer wieder, immer neu. Ich habe mir mein Leben angeguckt. Ich glaube, ich habe noch nie so gebetet. Aber ich weiß jetzt, Gott wünscht sich, dass wir so beten. Lesen wir mal zu Ende. Vers 6 geht es weiter. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Es ist einfach eine Geschichte in der Bibel, die mich gerade zur Zeit extrem herausfordert. Wenn ich weiß, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich so bete. Vielleicht bin ich, wenn ich so an meine letzten Predigten zurückdenke, noch nicht mal richtig an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, ja, Gott, ich kann nicht. Mach du mal. Ich schaff's nicht. Die Witwe, die kam, glaube ich, an dem Punkt schon an. Und sie hatte noch den Vorteil, sie war ausdauernd. Und da bin ich mir sicher, da mangelt es bei mir noch an Ausdauer. Ein Boxkampf, die ganze 12 Runden kämpfen, dranbleiben, einstecken und trotzdem weitermachen. Ich glaube, ich würde es nicht durchhalten. Ich habe mich dann gefragt, ja, woher kommt es eigentlich? Warum habe ich da meinen Mangel? Ich habe dann festgestellt, ja, Ausdauer ist einfach nicht populär. Heute will ich alles und zwar gleich. Nirgends warten. Fast Food, Amazon Prime. Ich bestelle meine Sachen heute, morgen sind sie da. Und selbst das dauert noch zu lang. Beim Einkaufen gleich mitnehmen und dann 2 Jahre dafür zu bezahlen. Es muss alles ganz schnell gehen. Ich habe im Duden ein seltsames Wort gefunden. Muss wohl früher mal interessanter gewesen sein. Beharrlichkeit. Hat nichts mit Haare oder so zu tun. Aber wird wohl heutzutage kaum noch benutzt. Oder ist irgendjemand von euch das Wort in den letzten 2, 3 Wochen begegnet? Na, dachte ich mir, mir auch nicht. Es ist nicht relevant. Es passt nicht in unsere Zeit aktuell, ausdauernd zu sein. Es ist nicht zeitgemäß. Ja, Beharrlichkeit, vielleicht 1850 mal, aber 2017 doch nicht. Das Dumme ist jetzt halt, Jesus sagt was anderes. Aber wir wollen doch schnell und jetzt. Weil wenn ich jetzt hergehen würde, ich nehme hier die Gitarre, hänge sie mir um und sage dann, so Gott, du hast jetzt 5 Minuten Zeit. Wenn ich dann nicht hier hinstehen kann und ein Gitarrensolo ablegen kann, dass Jimi Hendrix sich wie ein Hobbygitarrist fühlt, dann taugt das alles hier nichts. Ich glaube, einige von euch würden jetzt sagen, die anderen denken es wahrscheinlich, du Vollpfosten, was fällt dir ein, was Blöderes kannst du nicht sagen, oder? Wenn du sowas schaffen willst, dann wäre es vielleicht gut, du beginnst mal zu üben. Du fängst mal an zu trainieren. Lernst mal die ersten 3 Akkorde, irgend sowas ähnliches wie Taktgefühl. Übst mal ein paar Stunden und dann klappt es vielleicht ansatzweise eventuell irgendwann mal. Das Interessante ist jetzt, da fällt es auf, wenn ich gut sein will, muss ich üben. Ich muss dranbleiben. Da gibt es keinen, jetzt und gleich und sofort. Ich habe nur festgestellt, beim Gebet gehe ich oft so ran, nach dem Motto, okay, Gott, ich probiere es jetzt mal. Ich gebe dir eine Chance. Entweder es klappt oder ich weiß, es mit dem Gebet wird eh nicht so. Hat eh keine Chance, hat eh keine Kraft. Kann dich nicht umstimmen, kann dich zu nichts bewegen. Und ich finde es in meinem Gebetsleben viel zu oft. Ja, das Thema Ausdauer. Warum sind asiatische Schüler im PISA-Test besser als andere? Ich weiß nicht, ob es am Sushi liegt, an den Schlitzaugen, an der Körpergröße. Aber man hat mal einen Versuch gestartet. Japanische Erstklässler und amerikanische Erstklässler ein Puzzle hingelegt. Es war im Vorfeld schon klar, das Puzzle ist nicht zu schaffen. Im Schnitt haben die amerikanischen Schüler nach 9 Minuten 47 aufgegeben. Die japanischen nach 13:93. Das sind 40% mehr. Es ist also doch gut möglich, dass es an Ausdauer liegt, was zu erreichen. Wie lange bleibe ich dran? Wann gebe ich auf? Und es wurde nicht nur da festgestellt. Anders Ericsson, der hat mit seinem Forscherteam an der Hochschule für Musik in Berlin Violinisten, genau, die Geigenspieler, in Gruppen eingeteilt. Welche, die sind Weltklasse, welche, die sind richtig gut und welche, die werden, ja, wahrscheinlich keine Profis werden, so die Amateurliga. Und sie haben das Übungsverhalten über 20 Jahre, also bis zum 20. Lebensjahr beobachtet. Bis zum Alter von 8 Jahren war es bei allen relativ gleich und dann kam die Änderung. Die Amateure haben bis zum 20. Lebensjahr irgendwas zwischen 2.000 und 4.000 Übungsstunden gehabt. Die Guten kamen auf ca. 8.000 und die Weltklasse auf mindestens 10.000. Und die 10.000 Stunden müssen irgendwie eine magische Grenze sein. Denn der Neurologe Daniel Levitin, der hat auch daran geforscht und der kam am Ende seiner Forschung zu einem Ergebnis. Die betreffende Studie hat erbracht, dass man 10.000 Stunden üben muss, um ein Könner von Weltklasse zu werden. Egal auf welchem Gebiet. In unzähligen Untersuchungen über Komponisten, Basketballspieler, Romanautoren, Eiskunstläufer, Konzertpianisten, Schachspieler, Meisterdiebe und was sonst noch alles, taucht immer wieder diese Zahl auf. Bisher hat jedoch keiner einen Fall gefunden, bei dem es irgendjemand mit weniger Zeit zur echten Weltklasse gebracht hat. Offenbar braucht das Gehirn so lange, um alles aufzunehmen. Was es für herausragendes Können wissen muss. Kann man hier das Gebet vielleicht auch mit aufzählen? Es ist ebenso eine Disziplin, die entwickelt werden muss, die trainiert werden muss. Beim Gebet habe ich schon mal einen Vorteil gegenüber anderen Sachen. Das Talent ist nicht ganz so wichtig. Wenn ich mir Sportarten angucke, da sollte auch ein gewisses Talent da sein, um dann zu trainieren. Klar macht es jetzt keinen Sinn anzufangen und zu rechnen, okay, wie viele Stunden habe ich schon gebetet? Komme ich schon auf die 10.000? Bin ich bei 2.000? Ich glaube, das macht in dem Fall keinen Sinn. Und das Interessante ist, was in der Studie auch mit rauskam, die 10.000 Stunden, das muss das sein, was über das Normale hinausgeht. Wenn ich jeden Tag meine 8 Stunden arbeite, komme ich auch irgendwann auf 10.000 Arbeitsstunden. Aber deshalb bin ich noch kein Profi in dem, wo ich arbeite, sondern da geht es darum, was mache ich darüber hinaus, wo investiere ich wirklich Zeit rein. Aber ich glaube, es funktioniert mit dem Gebet trotzdem nach dem gleichen Prinzip. Wenn ich mit Gott Großes erreichen will, muss ich viel Zeit in die Kommunikation mit ihm stecken. Ich glaube, je größer das Vorhaben sein soll, desto intensiver sollte das Gebet sein. Aber da wir im Thema Kommunikation Profis sind, wird es leicht. Oder hatte irgendjemand von euch schon mal Kommunikationsschwierigkeiten? In der Familie, am Arbeitsplatz? Ist irgendwas schiefgelaufen wegen ungenauer Kommunikation? Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, es dürfte doch ein Lernfeld sein, wo wir bis zur Weltklasse noch ein paar Übungsstunden brauchen. Ein paar Jahre vor Honi finden wir in der Bibel einen Bericht über Elia. Er hat wie Honi auch für Regen gebetet, nachdem es in Israel 3 Jahre lang nicht geregnet hat. Und er hat immer wieder seinen Diener losgeschickt. Geh, guck, ob du irgendwo eine Wolke siehst. Erst nach dem 7. Mal kam der Diener zurück und hat gesagt, ja, da ganz weit hinten, ich sehe irgendwas, was so aussieht wie eine Wolke. Danach wurde der Himmel schwarz und es regnete. Klar können wir jetzt vielleicht auch sagen, ja, komm schon, das war Elia, das war nicht ich. Elia war eher der Prophet schlechthin. Sorry, musste ich leider enttäuschen. In Jakobus 5 lesen wir, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht. Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Mit Sicherheit auch bereit, schnell mal aufzugeben, nicht weiterzumachen. Wenn wir die Geschichte von Elia weiterverfolgen, merken wir auch so, ja, er war wirklich so ein Mensch. Ich weiß nicht, was Elia gemacht hätte oder was passiert wäre, wenn Elia gesagt hätte, nachdem der Diener zum 4. Mal kommt, ja, okay, lass mal bleiben mit dem Beten. wird nichts mit dem Regen. Keine Wolke, also komm, egal. Klar, es ist jetzt alles nur Mutmaßung. Aber hätte es wirklich nicht geregnet, ich glaube, Elia wäre von der Kraft des Gebets nicht mehr überzeugt gewesen. Im schlimmsten Fall wäre er auch von der Kraft Gottes nicht mehr überzeugt gewesen. Gott kann viel, aber Wetter, ja, nicht so ganz sein Ding. Ich glaube, wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, kennst du auch Situationen, wo du dich bis heute fragst, warum liefen die so? Warum hat Gott erst so spät eingegriffen? Warum hat Gott bis heute nicht eingegriffen und gar nichts gemacht? Ich glaube, jedem sind so Situationen bekannt. Es kann so weit führen, dass uns die Situation so einnehmen, dass die Probleme so einen großen Platz in unserem Leben einnehmen, dass Jesus hinten angestellt wird. Wir führen dann Beziehungen mit den Problemen und nicht mit Jesus. Weil unsere Erfahrungen sind, ja, Jesus kann, aber bei dem Problem wird nicht. Gott kann alles, aber Finanzen, das hat er nicht so drauf. Gott kann alles, aber das Heilen von Krankheiten ist nicht so ganz seins. Gott kann alles, aber mir eine Vision für mein Leben geben, da ist er irgendwie nicht so der Held. Wir müssen, glaube ich, immer wieder an den Punkt kommen, wo Jesus den Platz von den Problemen einnimmt. Wo Jesus den Platz zurückbekommt, den die Probleme aktuell haben. Das Problem ist deshalb noch lange nicht beseitigt. Aber ich habe die Möglichkeit, mich neu auf Jesus zu konzentrieren, ihn neu kennenzulernen, sein Wesen wieder besser kennenzulernen. Jesus hat die Möglichkeit, in Beziehung mit uns zu sein. Und das ist das Wichtigere und Entscheidendere, dass wir uns auf ihn besinnen, ihn besser kennen und das Problem hinten angestellt wird. Ich weiß, es hört sich in der Theorie deutlich einfacher an, wie es in der Praxis nachher ist. Es kann ganz hart werden. Aber wie hat Elia das geschafft, weiterzubeten, bis der Diener nach dem 7. Mal erst kam und gesagt hat, da ist eine Wolke zu sehen. Er hat sich voll auf Gott konzentriert. In 1. Könige 18, Vers 42 lesen wir, dass Elia sich, als er auf dem Karmel ankam, auf dem Boden kauerte, den Kopf zwischen die Knie steckte und so betete. Wenn ich mich auf dem Boden kauere, den Kopf zwischen den Knien habe, da kriege ich nicht mit, was ist rechts, was ist links, was passiert gerade. Da kann ich mich nur voll drauf konzentrieren. Elia ließ sich durch nichts ablenken. Er war sich sicher, es würde regnen. Er hat nämlich vorher auch zum König gesagt, König, geh heim, Regen kommt gleich. Aber er ging ins Gespräch mit Gott, er begegnete Gott. Und das ist meiner Meinung nach das, was Gott von uns will. Er erfüllt uns gern unsere Wünsche. Er beseitigt gern unsere Probleme. Aber er will eine Beziehung zu uns. Er will, dass wir ihn besser kennenlernen. Das ist ihm viel wichtiger, als unsere Probleme zu beseitigen, die wir für völlig unüberwindbar halten. Wo wir sagen, ja Gott, wir können Beziehungen führen, aber erst wenn. Nee, Gott will zuerst die Beziehung zu uns. In der Problemsituation ist es sehr herausfordernd. Es ist leicht, nachher hinterher zu sagen, ja, Gott ist groß, er hat mich geheilt, er hat mir ein Haus geschenkt, er hat für Erweckung in Pfullingen gesorgt, er hat meine Ehe gerettet, mir einen Partner geschenkt, meine Finanzen auf Vordermann gebracht. Klar, hinterher ist es kein Problem, das zu sagen, aber in der Situation, weißt du nicht, dauert es eine Woche, dauert es ein Jahr, 5 Jahre, 20 Jahre, wird es nie passieren. Und die Herausforderung ist in diesen Situationen, Gott zu suchen. Das sind die Situationen, wo uns Gott viel zeigen kann, viel klar machen kann. Wo wir Dinge erleben, die wir so nie erleben würden. Hätten wir die Probleme nicht, würden wir nie so intensiv zu Gott gehen. Wir werden so auf das Wesentliche fokussiert, dass uns die Probleme unter Umständen nicht mehr interessieren. Und das Wesentliche ist einfach das, dass sich Gott die Beziehung zu uns wünscht. Er will, dass wir sein Wesen kennenlernen, ihn kennenlernen. Und er wird uns geben, was er uns versprochen hat. Er wird uns geben, was wir brauchen. Er wird uns durchtragen. Und es geht auch klar, meiner Meinung nach, aus diesem Gleichnis hervor. Die Witwe, die kommt zu den Richter mit den Worten: Verhilf mir in dieser Auseinandersetzung zu meinem Recht. Die Witwe war im Recht. Sie wusste, dass ihr etwas zustand und bat den Richter, ihr dabei zu helfen, dass sie bekam, was ihr zustand. Die Witwe kam nicht zum Richter. Ja, hier Richter, guck mal, ich habe hier beim Einkaufen die Preisetiketten vertauscht, komm ich billiger weg, aber wäre jetzt schön, wenn du gnädig wärst, dass ich gut aus der Sache rauskomme. Nein, die Witwe war im Recht. In Vers 7 und 8 steht ganz klar, dass Gott seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen wird. Wenn wir jetzt fragen, ja, was ist unser Recht? Was steht uns zu? Ich kann dich nur ermutigen, deine Bibel aufzuschlagen, in deine Bibel reinzuschauen. Dort finden wir, was wir an Rechte haben, was uns zusteht. Die Sachen wird uns Gott auf jeden Fall geben, was uns zustehen. Und darüber hinaus steht es uns völlig frei, um alles zu bitten, was wir wollen. Wir laufen aber immer wieder Gefahr, dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren. Wir sind so sehr auf irgendwas fixiert, was wir haben wollen, was sich ändern soll, dass wir den, der dahinter steckt, völlig aus den Augen verlieren. Und ganz schnell geht es uns wie eine Frau, die verliebt ist, in die Kreditkarte. Denn der Mann, der kann ja jeden Shoppingausflug bezahlen. Sie ist so fixiert auf diese Karte, dass sie das hier sieht. Ja, Karte. Ah ja, da ist noch eine Hand, da muss noch irgendeiner sein. Und so kommen wir oft vor Gott, fixiert, völlig auf das Problem, auf unseren Wunsch. Vielleicht ein Beispiel, was die Männer besser verstehen. Sieht irgendwann ein Auto, denkt sich dann, ja, das brauche ich, wie komme ich dazu? Was brauche ich? Ah, Schlüssel, 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 wo ist der Schlüssel? Ich suche den Schlüssel, ah, da, Schlüssel, her damit. Und dann geht es auch nur so, ich habe nur im Kopf diesen Schlüssel. Ja, gut, da ist noch, ja, zwei Arme, okay, aber Schlüssel. Mir egal, wer da dahinter steckt, ich brauche den Schlüssel. Und das ist der Punkt, den ich auch schließen will. Denn das weiß ich von mir selber, wie oft mir das passiert, dass ich ein Wunder suche, dass ich eine Gebetserhörung suche, aber dass ich nicht Gott suche. Die Gebetserhörung, die ist mir wichtig. Gott ist mir völlig egal. Ich will nur diesen Schlüssel. Das geht so lange gut, solange Gott liefert. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, ja, Gott kann, aber. Oder irgendwann an dem Punkt, ja, Gott kann eh nicht. Gott, gib mir den Schlüssel, gib mir den Job, gib mir ein Kind, gib mir einen Partner, gib mir was auch immer. Wir sehen nur das Objekt, aber nicht den, der dahinter steht. Weil wir nicht länger mit Gott reden als gib mir. Ich glaube, das erwarten wir oft auch auf viele Gebetserhörungen. Wir müssen dranbleiben, wir müssen erstmal an den Punkt kommen, dass wir Gott kennenlernen, dass wir bereit sind, ja, Gott, offenbar dich mir, zeig mir dein Wesen, ich will dich besser kennenlernen. Dass wir auch mal bis zum Gesicht hinaufschauen, dass wir nicht nur den Schlüssel sehen, sondern auch mal hingucken, ah, hier, da ist noch mehr. Derjenige, der mir den Schlüssel hinsteckt, gibt es auch noch. Denn dann sind wir auch irgendwann bereit dafür, dass wir was bekommen. Das Wichtigste während dem Gebet ist nicht unsere Gebetserhörung. Das Wichtige, warum wir beten, ist nicht, dass wir bekommen, was wir gerade wollen, sondern dass wir Gott, sein Wesen und seinen Charakter besser kennenlernen. Und ihn kennenlernen in der Krise, im Warten, im Dranbleiben, auch im Gott nicht verstehen. Ich bin mir sicher, dass wir hinterher sagen können, zum Glück habe ich so lange gewartet, zum Glück habe ich so lange ausgehalten. Zum Glück stand mein Hauskreis hinter mir und hat mich durchgetragen. Zum Glück stand meine Familie hinter mir. Zum Glück war die Gemeinde da und hat mich durchgetragen. Oder zum Glück haben wir das als Gemeinde durchgestanden. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die es im Bereich vom Gebet zu lernen gilt. Und ich habe die nirgends so eindeutig gesehen wie in diesem Gleichnis von der Witwe. Sie bleibt dran. Sie lässt sich nicht abbringen. Sie macht immer weiter. Sie gibt sich nicht mit weniger zufrieden oder mit nichts. Ja, okay, Richter, macht halt die Tür nicht auf, passiert nichts, okay, lassen wir's. Und sie macht das Ganze trotz des Risikos, dass sie enttäuscht wird. Jesus stellt ganz am Ende die Frage, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Dass wir wirklich dranbleiben, immer wieder kommen, immer wieder zu ihm gehen, ihn immer wieder neu suchen. Oder findet er nur einen Glauben, der 30 Sekunden in den Ring geht und dann denkt, ja, okay, lass mal. Ich würde mir wünschen, dass Jesus diese Frage irgendwann mit Ja beantworten kann. Zumindest in meinem Leben. Amen.